Was gab's diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Mit Spannung wurde diese Woche auf die gestrige Zinssitzung des EZB-Notenbankrats geschaut. Die Zinsen stehen ja schon seit einiger Zeit mittlerweile im Mittelpunkt. Das bestimmt mitentscheidend die kurzfristige Entwicklung der Aktienkurse. Und da haben sich einige überraschende Veränderungen ergeben. Noch zum Jahreswechsel, da hatte der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell verlauten lassen, dass man mit aller Vorsicht mit 3, vielleicht sogar 4 Zinssenkungen in Amerika dieses Jahr rechnen könnte. Und das hat den Aktienkursanstieg dann zum Jahresende hin nochmal deutlich beflügelt. Und davon gingen alle aus. Und dann haben viele gewarnt, die EZB muss nachziehen. Da kamen ja vorsichtigere Signale. Die EZB hat ja die Zinsen auf der anderen Seite auch erst deutlich später erhöht als die amerikanische Notenbank, als eben damals die Inflationsrate so deutlich stieg. Und damit die Befürchtung, die EZB könnte den Anschluss verlieren und zu spät senken. Und das könnte die europäische Wirtschaft deutlich unter Druck setzen. Tja, und dann kam die Überraschung. Im neuen Jahr dann immer wieder in Amerika plötzlich steigende Inflationsraten. Die letzte Inflationsrate war bei 3,5%. Und das war ein weiterer Anstieg in Folge. Und damit haben die Notenbanken nicht gerechnet. Und jetzt sieht es eben aktuell so aus, dass es im Hinblick auf die amerikanische Notenbank eher unwahrscheinlich wird, dass sie schon bald die Zinsen senken wird. Alle haben ja damit gerechnet, dass im Juni der erste Zinsschritt kommt. Und jetzt durch die steigenden Inflationsraten wird die Perspektive eher auf September gelegt. Manche sagen sogar, es könnte sein, dass die Fed dieses Jahr die Zinsen überhaupt nicht mehr senken wird. Andere spekulieren sogar auf einen weiteren Anstieg mittelfristig, also ein komplett anderes Bild. Deshalb eben auch jetzt diese mit Spannung erwartete Zinssitzung der Europäischen Notenbank am Donnerstag. Und da kamen, was Europa betrifft, Signale der Entspannung für den Aktienmarkt. Denn die europäischen Währungshüter, die sind nach wie vor mehrheitlich der Meinung, dass zumindest in Europa die Inflationsraten weiter in Richtung 2% gehen werden. Da war die letzte Messung bei 2,4%, also deutlich niedriger als in Amerika und weiterhin in Richtung 2%. Das heißt, in Europa gehen jetzt viele davon aus, dass im Juni tatsächlich die erste Zinssenkung anstehen könnte. Und das hat auch Christine Lagarde so durchblicken lassen, mit aller Vorsicht, was die weitere Entwicklung betrifft. Sie hat eben betont, dass die Konjunktur in Europa immer noch schwächelt, dass aber positivere Zeichen mittlerweile sichtbar sind. Und was die Lohnentwicklung anbelangt, da ist weiterhin etwas Unsicherheit. Aber auch da geht Christine Lagarde aus, dass die starken Lohnsteigerungen mittlerweile durch sind. Dass also der Druck auf die Inflation von Seiten der Löhne in Europa eher nachlassen könnte. Und alles in allem deshalb eine erste Zinssenkung im Juni durchaus möglich wäre. Laut Sitzungsprotokoll haben schon jetzt im April einige Währungshüter bei der EZB für eine Zinssenkung gestimmt. Also alles in allem jetzt ein komplett anderes Bild. Jetzt könnte es tatsächlich sein, dass die Europäische Notenbank vor der amerikanischen senkt. Und damit hätte noch vor wenigen Monaten niemand gerechnet. Warum ist das eigentlich so? Warum blicken die Aktienmärkte so auf die Zinsentwicklung aktuell? Nun, zum einen sind die Aktienkurse ja seit Herbst letzten Jahres nochmal deutlich angestiegen. Und ein Grund dafür war, dass die Aussichten auf Zinssenkungen den Aktienmarkt beflügelt hat. Es gibt zum einen ein konkurrierendes Verhältnis. Geld kann nur einmal angelegt werden, entweder in Zinsen oder in Aktien. Und wenn die Zinsen steigen, dann wird natürlich der Zinsmarkt für viele attraktiver. Gerade für industrielle Anleger, die immer einen Teil auch in Anleihen, manchmal einen hohen Teil sogar in Anleihen investiert haben müssen. Und das drückt auf den Aktienkurs natürlich tendenziell. Und auf der anderen Seite bedeuten Zinsen natürlich für die Unternehmen Kosten. Das heißt, steigende Zinsen belasten, gesenkte Zinsen entlasten die Kosten. Und das ist natürlich dann auch eine Auswirkung auf die Gewinne. Sinkende Zinsen erhöhen tendenziell die Gewinne. Und auf der anderen Seite wirkt sich die Zinspolitik natürlich auch auf die Nachfrage aus. Denn wenn die Zinsen erhöht werden, dann belastet es die Verbraucher und damit nimmt die Nachfrage tendenziell ab. Werden hingegen die Zinsen gesenkt, dann kommt Freude bei den Verbrauchern auf, dann steigt die Nachfrage tendenziell, weil sie mehr Geld zur Verfügung haben zum Ausgeben. Und das ist der Hintergrund, warum die Zinspolitik so im Augenmerk steht. Und da befürchten eben manche, dass diese hohen Kurssteigerungen seit Herbst letzten Jahres aufgrund der Zinserwartungen jetzt zu hoch, zu optimistisch gewesen sein könnten. Und wenn sich die Zinssenkungserwartungen jetzt nicht tatsächlich einstellen, dass dann die Kurse wieder deutlich einbrechen könnten, weil dann die Erwartungen wieder ganz andere sind und weil sich diese Erwartungen eben nicht erfüllt haben. Ja, natürlich haben Zinsen Auswirkungen auf die Wirtschaft und natürlich ist Zinspolitik eine wichtige Maßnahme, vermutlich die wichtigste für die Notenbanken, um das Inflationsziel langfristig zu erreichen, also Geldwertstabilität sicherzustellen. Auf der anderen Seite, es zeigt für mich wieder einmal, kurzfristig kann kein Mensch Aktienkurse vorhersehen, weil solche Entwicklungen, auch was Zinserwartungen anbetrifft, plötzlich ganz andere sein könnten. Und langfristig kommt es entscheidend auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen an. Das ist das Entscheidende. Und da ist es eben wichtig, in solide Unternehmen zu investieren, die nicht zu hoch verschuldet sind und die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die die Verbraucher haben wollen oder zum Leben brauchen. Dann ist man immer auf der sicheren Seite. Steigende Zinsen beeinflussen natürlich vor allen Dingen die Unternehmen, die entweder hoch verschuldet sind, weil sich damit die Zinskosten natürlich stärker auswirken, oder Unternehmen, die stark wachsen, die also ständig hohen Kapitalbedarf haben, weil die immer wieder neues Kapital aufnehmen müssen. Und damit belasten natürlich hohe Zinsen auch entsprechend höher. Und diese Zusammenhänge sollte man einigermaßen durchblicken zumindest, das ist letztlich VWL, um auch diese wirtschaftlichen Zusammenhänge einordnen zu können und so sich ein Bild über Unternehmen, über Wirtschaft und Konjunktur machen zu können. Welche weiteren Meldungen gab es aus letzter Woche? Die Deutsche Telekom, die will künftig die Dividendenpolitik ändern. Sie will zukünftig höhere Dividenden ausschütten. Hauptfinanzier bei der Telekom ist nach wie vor T-Mobile US, also die amerikanische Tochter. Da fließen sehr, sehr hohe Gewinne nach wie vor zur Telekom ab. Davon profitiert die deutsche Konzernmutter nach wie vor enorm. Insgesamt steht heute die US-Tochter für mehr als 2/3 von Umsatz und Gewinn. Und das ist gewaltig. Insgesamt war 2023 für die Telekom kein herausragendes Jahr. Der Konzernumsatz ging um 2,1% auf 112 Milliarden Euro zurück. auch organisch, also ohne Sondereffekte wie Wechselkursschwankungen, stieg er aber leicht um 0,6%. Unterm Strich gab es also bereinigt um Zinsen, um das bereinigte Ergebnis mit Zinsen, Steuern und Abschreibungen und nach Leasingkosten weist die G&V-Rechnung der Telekom zwar ein Plus von 0,7% aus, aber der um Sonderfaktoren bereinigte Nettogewinn ging indes um 12,6% auf rund 8 Milliarden zurück. Und das vierte Quartal letzten Jahres schloss die Telekom sogar mit einem Fehlbetrag von 1 Milliarde ab. Also letztlich eine durchwachsene Bilanz, aber die Zukunftsaussichten, die malt die Telekom eben weiterhin rosig. Und deshalb haben sich die Aktienkurse bei der Telekom ja auch zumindest die letzte Zeit, wenn man etwas längerfristig betrachtet, wieder deutlich erhöht. Die Aktionäre, und das ist eben auch der Grund, warum viele weiterhin positiv auf die Telekom schauen, für die Aktionäre ist eine Kennzahl besonders wichtig, und zwar der freie Barmittelzufluss nach Leasingverpflichtungen. Und der soll auch weiterhin steigen, denn aus dieser Kennzahl wird künftig die weitere Dividendenpolitik bestimmt, und da ist eben die Erwartung, dass jetzt die Dividenden wirklich Jahr für Jahr erhöht werden. Und zusätzlich hat die Telekom auch angekündigt, Aktienrückkäufe durchzuführen. Auch das soll den Aktionären zugutekommen, weil damit Nachfrage nach Telekom-Aktien steigt und damit der Aktienkurs weiter zunehmen sollte. Also, alles in allem eine durchwachsene Bilanz für letztes Jahr, aber positive Aussichten weiterhin, und das sollte die Telekom-Aktie weiterhin stärken. Natürlich gibt es auch Risiken wie bei jedem Unternehmen. Übrigens, das, was mich so überrascht, was heißt, mich überrascht es eigentlich nicht, aber was ich so erstaunlich finde, ist, die Telekom profitiert ja, wie ich sagte, enorm vom US-Geschäft, von dieser US-Tochter. Und der Grundstein dafür, der wurde ja gelegt im Jahr 2001. Damals wurde nämlich VoiceStream übernommen für einen Betrag von, ich muss jetzt mal nachschauen, 40 Milliarden Euro hat die Telekom damals für den US-Mobilfunker VoiceStream bezahlt. Und damals gab es einen riesengroßen Aufschrei, dass dieser Preis viel zu hoch ist, dass das ein Milliardengrab wird. Und es gab dann auch einige Zeit enorme Probleme. Aber heute, nach dieser Zeit, profitiert die Telekom enorm vom US-Geschäft. Es war damals der Grundstein, um auf dem US-Markt Fuß zu fassen. Und das bedeutet für mich eben immer wieder, man muss langfristig denken, man braucht einen längeren Atem. Unternehmen entwickeln sich nicht von heute auf morgen, das braucht seine Zeit, und dafür sollten Aktionäre auch immer wieder Geduld aufbringen, wenn sie an langfristigen, soliden Erfolgen interessiert sind. Ein zweiter Gedanke natürlich bei der Telekom, der mir immer wieder kommt, gerade weil es um 2000 ging, damals war der Börsengang der Telekom, damals wurden ja die Börsenkurse unglaublich in die Höhe getrieben, über 100 Dollar, glaube ich, war der Spitzenkurs damals, über 100 Euro, und den hat die Telekom nie wieder erreicht, also auch da die klare Aussage, Vorsicht vor solchen Trendmärkten, Vorsicht vor solchen Hypes, die damals eben herrschten, gerade was Telekom betraf. Da verbrennt man sich sehr, sehr leicht die Finger, und das hat zur Folge, dass man diese Verluste möglicherweise nie wieder hereinholen kann. Wer dann gekauft hat, als dieser Hype vorüber war, der hat mit der Telekom durchaus hohe Renditen erzielen können, weil immer wieder solide Renditen, solide Dividenden gezahlt wurden. Und weil sich die Aktienkurse dann eben vor einigen Jahren begonnen haben zu erholen. Und auch davon konnte man profitieren. Hände weg von Hypes, mein Fazit wieder einmal. Und langer Atem zahlt sich aus. Aus der USA kommt eine neue Nachricht, auch die US-Regierung beteiligt sich mittlerweile an den Milliardensubventionen, die Chipfertiger bekommen von den einzelnen Staaten. In Deutschland war der Aufschrei groß, als die deutsche Regierung bekannt gab, Intel mit Milliarden zu subventionieren, damit sich Intel endlich in Deutschland ansiedelt. Es war nur ein Stein, der damals in Deutschland ins Rollen kam. Japan, Amerika, Europa, dieser Subventionswettlauf, der sich da in Gang gesetzt hat, der nimmt immer mehr Fahrt auf. Immer mehr Staaten meinen, Milliarden zahlen zu müssen, damit sich endlich Chipfertiger in ihren Ländern niederlassen und damit das eigene Land endlich unabhängiger von Asien, vor allen Dingen von China wird. Mittlerweile warnen aber auch immer mehr Experten vor dieser Entwicklung, weil dieser Subventionswettlauf natürlich ins Unendliche führt. Und weil sich aus der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, solche Subventionswettläufe, egal in welchen Technologien, die zahlen sich langfristig nicht aus. Das zahlt langfristig der Steuerzahler, der Verbraucher, die Unternehmen kassieren es. Es fließt vor allen Dingen in Riesenkonzerne, nicht in kleine innovative Unternehmen. Diese Mittel werden dann häufig für Forschung und Entwicklung nicht ausgegeben. Da wird dann häufig entsprechend gespart. Es wäre also viel sinnvoller, in die Breite mit Forschung und Entwicklung diese Unternehmen und nicht nur die ganz großen zu befördern, zu, wenn man will, subventionieren, zu unterstützen also. Und dann gibt es einen gewaltigen Nachteil noch. Letztlich lassen sich diese großen Chipfertiger dafür bezahlen, dass sie Ineffizienzen aufbauen. Denn in der Chipindustrie sind riesige Anlagen ein enormer Vorteil. Da geht es ganz klar um Größe. Und ja, das hat dazu geführt, dass gerade in Asien, in China, aber auch Korea und zum Teil auch in Japan riesige Fertigungsstätten auf- und ausgebaut wurden. Und ohne diese Subventionen würden die Unternehmen auch diese Fertigungsstätten weiter ausbauen, weil es da am effizientesten, am kostengünstigsten ist. Und nur weil eben jetzt diese anderen Regierungen, vor allen Dingen die westlichen Regierungen, USA, Europa und auch Japan, hergehen und sagen, wir wollen unabhängiger werden, ihr müsst auch bei uns Fertigungsstätten aufbauen, lassen sich das die Chipfertiger bezahlen, weil sie sagen, eigentlich ist das ineffizient. Das ist von der Kostenseite her ein deutlicher Nachteil und das ist das große Problem. Deshalb eben ein Hinweis aus dem Internationalen Währungsfonds, es wäre viel besser, der Westen würde zusammenarbeiten, Amerika und Europa, und zumindest gemeinsame Kapazitäten aufbauen und zusammenarbeiten mit Japan und mit Korea, dann wären diese gemeinsam genutzten Chipfabriken zumindest annähernd so wettbewerbsfähig wie diese riesigen Chipfabriken in China und in Taiwan und in anderen asiatischen Ländern. Und dann würde es auch wirtschaftlich Sinn machen. Wir wissen es alle, der Trend ist im Moment ein ganz anderer. Im Moment ist die Gefahr groß, dass immer mehr Barrieren aufgebaut werden, Staaten immer weiter abschotten. Je nach Ausgang der US-Wahl, Trump ist ein großer Befürworter für Handelsbarrieren und für Abschottung und nur noch Amerika. Letztlich ist das vollkommen ineffizient. Ich hoffe doch, dass sich die wirtschaftliche Vernunft eines Tages wieder durchsetzen, weil irgendwann immer mehr Leute feststellen, es zahlt sich nicht aus. Die gesamte Weltbevölkerung zahlt drauf in Wirklichkeit, weil diese Ineffizienzen enorm kostentreibend sind und der Wohlstand weltweit nimmt ab und nicht zu. Tja, ich bin mir sicher, eines Tages kommt diese Einsicht auch wieder. Die Frage ist nur, wie lange es dauert und welche Fehlentwicklungen wir in der Zwischenzeit durchhalten müssen oder erleiden müssen. Galeria Karstadt Kaufhof, großer Medienbericht in dieser Woche natürlich. Das Unternehmen wird wieder einmal gerettet. Die Rettung geht in die neue Runde. Das Unternehmen ist ja im Zusammenhang mit der Insolvenz Rini Benkos auch in die Insolvenz gerutscht. Es war die dritte Insolvenz. Und nun haben sich neue Eigentümer herauskristallisiert, die sich gebildet haben um Richard Baker. Unter anderem ein Deutscher ist dabei, Bernd Beetz. Und die wollen eben jetzt diesen Kaufhauskonzern neu aufstellen und zukunftssicher machen. Geplant ist, dass von den 92 Filialen, die Galeria Karstadt Kaufhof im Moment noch hat, 70 überleben sollen. Das ist relativ viel, finde ich. Da gab es ja schon Überlegungen auf 60 und ganz krasse Überlegungen auf 30 abzuspecken. Also an sich zumindest jetzt mal die Verlautbarung, 70 sollen überleben. Tja, warum machen es die beiden? Richard Baker, dem gehört ja unter anderem Hudson's Bay. Und Hudson's Bay, diese Company, die war ja schon mal Eigentümer des Kaufhof. Damals noch nicht verschmolzen mit Karstadt. René Benko hat dann Karstadt übernommen aus der Insolvenz und hat dann mit langen, zähen Verhandlungen eben Richard Baker davon überzeugt, dass Hudson's Bay Kaufhof wieder verkauft an René Benko und René Benko übernimmt und so diesen fusionierten Konzern Galeria Karstadt Kaufhof zusammenführt. Und das sollte so der Gedanke von René Benko die Rettung sein für diesen Handelskonzern. Heute wissen wir es, die Rettung war es nicht. Es ging in eine neue Insolvenz. Warum dieser Bernd Beetz aus Deutschland, auch der hatte ja, war schon mal Aufsichtsrat bei Kaufhof, kennt damit das Unternehmen und ist offenbar auch der Meinung, dass eine Rettung erfolgreich sein könnte. Spannend, ob es jetzt endlich klappt, diesen großen Warenhauskonzern zu retten oder ob die Zeit für Warenhäuser letztlich abgelaufen ist. Und zum Schluss noch eine positive Meldung aus der deutschen Industrie. Die steigerte die Produktion im Februar stärker als erwartet. Um 2,1%. Nicht nur die Industrie, auch beim Bau ging es etwas aufwärts und bei den Energieversorgern. Diese stärksten Zuwächse in der Industrie kamen übrigens aus der Autowirtschaft, aus der Autoindustrie und von der chemischen Industrie. Und da merkt man, diese hohen Energiepreise, die ja so enorm belastet haben, die verlieren zumindest etwas an Bedeutung und davon profitiert jetzt auch die chemische Industrie wieder. Und insgesamt merkt man, ja, es könnte die Rezession überwunden werden, die Bodenbildung könnte abgeschlossen sein und die Wirtschaft in Deutschland, in Europa könnte wieder etwas in Schwung kommen. Wissen tut man es aber natürlich erst immer im Nachhinein. Dennoch ist es sinnvoll, bei günstiger Bewertung in solide Unternehmen zu investieren, weil man damit natürlich enorm hohe Renditen erwirtschaften kann. So, das war es aber jetzt von mir aus dieser Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, freue mich über Likes, über das Weiterverteilen des Videos und über das Abonnieren meines Kanals. Machen Sie es gut, bis zur neuen Woche.